Okay. Gut, also wir hatten angefangen mit so ein paar grundsätzlichen Gedanken zu Daten und Informationen. Ich vermute, dass Sie die Sachen auch woanders schon mal in ähnlicher Form vielleicht gehört haben. Das sind so ja, elementare Grundlagen eigentlich von Informatik, weil man das überall braucht. Also haben Sie so eine Art Einführung in die Informatikvorlesung mal ganz am Anfang gehabt, wo solche Sachen mal aufgetaucht wären? Diese Unterscheidung zwischen Daten und Informationen und so, das hatten Sie vorher noch nicht gesehen. Okay.
Ja, während meiner Ausbildung.
Ja, okay. Also die grundsätzliche Frage halt, was jetzt genau der Unterschied zwischen Daten und Informationen ist. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass man sagt, wenn wir bei den Daten sind, ich gehe mal direkt zur Datenfolie, dann haben wir halt eine Repräsentation von Informationen. Die Information an sich kann noch sehr frei irgendwie sein. Das ist nicht irgendwie strukturiert. Ja, so eine Vorahnung, wie das Wetter werden wird, ist letzten Endes auch eine Information. Und in dem Moment, wo ich mich darauf festlege, auf eine bestimmte Art und Weise die Sachen halt zu fixieren, aufzuschreiben oder in den Computer zu übertragen, in dem Moment werden Daten draus. Und auch die Daten können immer noch mit ohne Struktur sein. Also zum Beispiel jetzt die Aufnahme, die Audioaufnahme, die ich hier erzeuge. Das ist ja auch, das sind auch Daten, die nachher als MP3-Datei oder ich weiß nicht, welches Format da rauskommt, dieses Microsoft-Format. Das sind natürlich auch Daten und in dem Sinne ist es auch strukturiert, weil es halt dieses Audioformat korrekt einhält. Aber wenn man das dann zum Beispiel runterschreiben würde, den Text oder so, der hat im Prinzip keine besondere Struktur. Ja, das ist einfach das, was die freie Rede oder so gewesen ist. Und das heißt also, man kann da verschiedene ja, Levels von Strukturierung in den Daten drin haben. Ja, dann haben wir offizielle Definitionen, wie das bei Wikipedia drin steht. Also in Anführungszeichen offiziell. Das brauchen wir uns in der Form nicht nochmal anschauen. Bei der Repräsentation ist halt interessant, dass man fast immer große Wahlfreiheit hat, wie man irgendwas darstellt. Ich habe ja dieses Beispiel mit der Zahl 5. Wo es verschiedene Möglichkeiten gibt und das gilt natürlich für alle Bereiche. Auch wenn wir nachher zu den verschiedenen Zahlensystemen kommen, das sind natürlich auch alles verschiedene Repräsentationen von Zahlen. Also ob ich etwas als Dualzahl aufschreibe oder als Dezimalzahl, es ist dieselbe Zahl, aber sie wird unterschiedlich dargestellt. Ja, bei den Codierungen waren erstmal so Grundlagen, also dass wir Bits und Bytes haben, mit denen wir arbeiten. Direkt in dem Zusammenhang, dann kommt man auch auf die Dualzahlen, weil im Prinzip halt solche Bitfolgen als Zahlenwerte aufgefasst werden können. Und dann haben wir ein bisschen das Rechnen mit Dualzahlen uns angeguckt, das im Prinzip genauso funktioniert wie im Dezimalsystem, ja, nur dass man halt ständig Überträge kriegt, weil es schon reicht, zwei Einsen zu addieren und schon hat man wieder den nächsten Übertrag. Das ist sehr elementares Zeug. Ich habe nicht vor, Sie jetzt irgendwie eine schriftliche Multiplikation von Dualzahlen oder so eine Aufgabe machen zu lassen. Ja, ich finde eigentlich, dass dieses Thema Rechnen mit Dualzahlen schon irgendwo behandelt werden muss. Also wenn Sie das noch gar nicht im Rahmen irgendeiner Vorlesung hatten, dann würde ich das komisch finden, weil das ist schon so Grundlagenzeug. Aber in das Fach IT-Infrastruktur finde ich, passt es jetzt nicht so rein, dass man dann sagt, und ich will, dass Sie da jetzt irgendwelche Berechnungen mit Dualzahlen groß machen. Gut, das war nochmal, wie das Ganze generell funktioniert, also die Erklärung für diese Operationen. Dass Sie natürlich grundsätzlich, wenn Sie eine Dual- oder Hexadezimalzahl sehen, wissen müssen, was ist das für ein Wert oder so. Also das denke ich schon, dass das da sein sollte. Ich habe da jetzt zwar noch keine Pläne, irgendwas in dem Bereich zu machen, aber das wäre halt generell was man mal gesehen haben sollte. Und Ja, ich meine, das ist ja, ich denke mal, das ist auch das kleinste Problem. Also, das, wenn ich Ihnen irgendeine Hexadezimalzahl hinschreibe, dass Sie den Wert bestimmen. Oder zum Beispiel aus einer ASCII-Tabelle, wenn Sie die vielleicht gegeben kriegen, dass Sie da irgendwie die Werte wieder rausholen können. Wenn Sie so einen Hexdump von irgendwas sehen, dass Sie sagen, aha, das sind die Buchstaben ABC. Gut, dann haben wir nochmal zusammengefasst: Bit, Byte, Wort, Doppelwort, die möglichen Werte, die da angenommen werden können. Und dann ging es bei Codierung darum, dass man halt letzten Endes, was auch immer man speichern will, im Rechner irgendwie abbilden muss auf Bitketten. Und das kann man auf verschiedene Varianten machen. Ich hatte Ihnen mal hier so ein einfaches Beispiel gezeigt, wo die Großbuchstaben aus dem Alphabet auf so 5-Bit-Ketten abgebildet werden. Und glaube ich auch dazu gesagt, dass man einen Ansatz in der Form eigentlich nie wählen würde, weil sie dann ja komische Übergänge von einem Buchstaben zum nächsten haben. Also es läuft nicht an den Bytegrenzen vorbei. Na, wenn Sie irgendwie, Sie sehen das hier unten bei dem Beispielwort Hallo nochmal, dann sehen Sie, das erste Byte hat praktisch den ersten Buchstaben und die letzten drei oder die ersten drei Bits vom nächsten Buchstaben. Ja, und dann kommt das zweite Byte, was sogar aus drei Buchstaben Sachen enthält. Ja, also das wäre ein totaler Krampf, da irgendwie nach was zu suchen und die Daten zu verarbeiten. Also was man immer macht, wenn man irgendwelche Dinge speichert, die prinzipiell weniger als eine Zweierpotenz an Bytes brauchen, also ein Byte, zwei Byte, vier Byte, acht Byte oder so, man rundet es immer auf die nächsthöhere Größe. Also auch etwas, was sich mit drei Byte speichern lässt, würde man nicht so speichern, sondern eher mit vier Byte, weil man einfach besser rechnen kann. Ja, und wenn man jetzt sagt, das ist Platzverschwendung, man würde dann die Dinge halt durch einen Kompressor am Ende noch laufen lassen. Und dann würden diese redundanten Bytes, wo nur Nullen drin sind, die würden wieder rausfliegen. Ja, dann hat uns das zum ASCII-Standard geführt. Also das ist natürlich etwas, was man, also diese Tabelle muss man nicht auswendig kennen oder sowas, aber man muss sie lesen können. Ja, also wenn so eine Tabelle da ist, dass sie halt wissen, was das bedeutet und die entsprechenden Codes oder Ziffern oder Nummern zu den einzelnen Buchstaben rausfinden können. Dann haben wir gesagt, der ASCII-Code hatte halt nur, verwendet nur 7-Bit. Da ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass man das deswegen gemacht hat, weil man früher das 8. Bit eben als Paritätsbit häufig eingesetzt hat. Ja, also über Parität haben wir ja auch in diesem Block gesprochen. Das kommt auch nachher nochmal irgendwann. Das war die Idee, so eine Fehlerkorrektur oder Fehlererkennen zu ermöglichen. Ja, da hat man bei der Parität bildet man die Summe über alle Bits in so einem Buchstaben und Modulo 2 und gibt dann den Wert nochmal hinten als 8. Bit rein. Und wenn man das überträgt, dann kann man erkennen, ob bei der Übertragung ein einzelnes Bit kaputt gegangen ist. Ein anderer Einsatz des 8. Bits war für irgendwelche Steuercodes, die den Maschinen sagten, mach hier irgendwas mit den Daten, die da ankommen. Jedenfalls, dieses siebenbittige Alphabet kommt halt aus dem englischen Raum und enthält deswegen nur die Zeichen, die im englischsprachigen Raum üblich sind, und zwar im US-Englischen. Also ich glaube, hier ist zum Beispiel auch das britische Pfundzeichen nicht drin, sondern wir haben nur das Dollarzeichen, ne? Genau, das Dollarzeichen ist hier und das Pfund gibt es hier nicht. Also schon die Engländer sind nicht richtig glücklich mit dem reinen ASCII-Alphabet und alle, die irgendwelche Sonderbuchstaben haben, sowieso nicht. Deswegen haben wir dann überlegt, wie man da Alternativen findet. Das kommt aber, glaube ich, erst später hier. Ne? Genau, das kommt später bei den Codierungen nochmal. Gut. Dann haben wir kurz über weitere Zahlensysteme gesprochen. Neben dem Dualsystem ist in der Informatik das Oktal- und Hexadezimalsystem auch wichtig. Das haben wir uns dann angesehen und gemerkt, eigentlich gibt es da nichts Neues. Ja, also wenn man den Übergang vom 10er zum 2er-System verstanden hat, dann kommt man auch mit dem 8er- und 16er-System klar, nur dass man halt mit A bis F ein paar neue Ziffern erlernen muss. Dann hatten wir hier, genau, ah ja, das ist sogar schon die korrigierte Folie. Ich weiß nicht, ob Sie noch einen Ausdruck von dem Originalfoliensatz haben. An dieser Stelle war in der Folie hier ein Fehler. Da habe ich hier mit 127 weitergezählt und nicht mit 255. Also wenn Sie den alten Foliensatz haben, dann wäre das da was man korrigieren könnte. Und hier ist noch, da war auch noch ein Bug auf dieser Folie. Hinten ist dieses gleich 6719, das ist stehen geblieben als Copy- und Paste-Fehler von der Zeile darüber. Das ist natürlich Quatsch, weil der Wert ist ja 3000 noch was. Gut, das war die Umrechnerei. Also da passiert ja auch nichts Neues. Wenn man weiß, wie man aus einer Dualzahl eine Dezimalzahl macht oder andersrum, dann kann man das auch mit den Hexadezimal- und Oktalzahlen machen. Wissen Sie übrigens auswendig, was Sie für Materialien bei der Klausur verwenden dürfen?
Stift. Stift nur davon aus. Stift und sonst gar nichts.
Okay.
Taschenrechner vielleicht? Nein, normalerweise nicht. Wir müssen ja nichts, sonst musst du was rechnen.
Ja. Also bitte kein 6.000,
Ah. Ja.
Aber es genügt was?
Ja, wenn man es gesehen hat.
Okay. Dann haben wir nach diesen Rechenaufgaben haben wir nochmal über diese Bezeichnungen gesprochen, die es ja in zwei Varianten gibt. Also diese ganzen Kilo, Mega, Gigabyte und so weiter, die es in jeweils zwei Bedeutungen gibt. Falls ich irgendwelche Größenangaben mit Kilo, Mega und so weiter in der Klausur drin hätte, würde ich dazu schreiben, was ich damit meine. Ja, falls es wichtig ist. Manchmal ist es egal. Wenn ich Ihnen sage, ich brauche ungefähr 1 Megabyte RAM oder so, dann ist es egal, ob ich ein altes Megabyte oder ein neues Megabyte meine. Tatsächlich meint man immer das alte Megabyte, weil was will man mit 1 Million Bytes anfangen? Ja, dann kriegt man den Rest zum alten Megabyte auch dazu. Also normal kann man davon ausgehen, dass eigentlich die klassischen Bedeutungen gemeint sind. Aber es gibt ein paar Leute, die in dem, was sie so aufschreiben, halt sehr, ja, sehr streng und genau sind. Und es gibt halt eine Empfehlung, diese alten Bezeichnungen Kilobyte, Megabyte nur für die echten Zehnerpotenzen zu verwenden, ja, mit denen man nichts anfangen kann. Also 1 Million Byte ist eine Menge an Bytes, die komplett unbrauchbar ist. Die taucht nirgendwo auf. Ja, es ist nur, um es eben zu vereinheitlichen, damit der Unterschied zwischen ja, von Gramm nach Kilogramm zu Byte nach Kilobyte, damit es da eben keine Abweichungen gibt. Ja, dann haben wir über Digitalisierung gesprochen und im Wesentlichen kann man sich da eigentlich diese beiden Bilder merken. Einmal das Bild, was hier eine zeitliche Digitalisierung zeigt und halt ausgehend von einem analogen Signal, was die Eigenschaft hat, dass es erstens kontinuierlich ist. Also wenn wir hier auf der Achse der Zeit, auf der X-Achse entlang laufen, dann gibt es zu jedem Zeitpunkt praktisch einen Messwert. Und gleichzeitig sind die Werte, die da angenommen werden können, sind völlig frei. Ja, also die können beliebig präzise jeden möglichen Wert annehmen. Diese Kurve, die man jetzt hier sehen kann, die ist in sich schon gerastert, weil das einfach eine schlecht auflösende Grafik ist. Aber das soll halt eine echte sinusartige Kurve sein. Ne? In einem ersten Schritt geht man dann hin und hat keinen kontinuierlichen zeitlichen Verlauf mehr, sondern macht ein sogenanntes Sampling. Das heißt, in regelmäßigen Intervallen schaut man sich an, wie ist da gerade der Wert. Das kann man hier an diesen kleinen rechteckigen Balken erkennen, dass da eben die genauen Werte gezogen wurden. Dann hat man praktisch schon die Hälfte der Digitalisierung gemacht und in dem nächsten Schritt wird das Ganze noch quantisiert. Weil das Problem ist bei dem mittleren Bild, dass hier immer noch eine beliebige Genauigkeit möglich ist. Ja, und das will man nicht, weil beliebige Genauigkeit heißt, ich brauche unendlich viel Speicher, um alle möglichen Werte, die da auftauchen können, zu speichern. Das geht halt nicht. Ja, und deswegen quantisiert man das und rundet praktisch auf oder ab, ja, zu irgendwelchen gültigen Werten. kann man sich so vorstellen, dass wenn man meinetwegen eine Floating-Point-Variable hat, die hat halt nur so und so viel Bit, innerhalb derer man da irgendwas reinschreiben kann, und dann muss man eben irgendwo die Nachkommastellen abschneiden. Und genau das Gleiche hat man auch bei der örtlichen Digitalisierung, wo man eben zum Beispiel so ein Bild sich anguckt und zunächst eine Rasterung vornimmt, ja, dass man nicht mehr jeden beliebigen Punkt anguckt, der ja unendlich fein aufgelöst ist, sondern dass man eben das Ganze in so ein Raster unterteilt und für jedes kleine Rechteck, was jetzt so einen kleinstmöglichen Punkt darstellt, eben einen durchschnittlichen Farbwert erkennt. Das wäre dann wieder, das würde dem Sampling entsprechen, ja, wo wir vorher von den beliebigen Zeitpunkten zu regelmäßigen Zeitpunkten übergegangen sind, gehen wir hier von einer beliebigen Fläche zu einer gerasterten Fläche über. Und anschließend macht man auch hier eine Quantisierung und lässt nicht mehr beliebige Farbabstufungen zu, sondern hat halt eine bestimmte Menge an Werten vorgegeben. Ja, das ist im Prinzip dasselbe in Grün wie bei der zeitlichen Digitalisierung. Ja, und dadurch entstehen eben digitale Formate, bei denen klar ist, wie groß so eine Datei werden kann, maximal. Ja, im Prinzip, wenn Sie keine Komprimierung verwenden, dann wären solche Dateien, die da entstehen, immer gleich groß. Also zum Beispiel auch bei Tonaufnahmen eine Wave-Datei, die unkomprimiert ist, der Länge 3 Minuten, die hat immer dieselbe Größe. Egal, ob da gerade gesprochen wird oder nicht, weil dieses Digitalisierungssystem immer die gleiche Menge an Daten halt ausspuckt. Egal, was da tatsächlich für ein Signal vorlag. Und erst wenn man das dann anschließend komprimiert, dann werden halt die Sachen kleiner oder größer, je nachdem, was da tatsächlich zu hören war. Und fürs Bild gilt das Gleiche. Also wenn Sie ein großes weißes Rechteck als BMP-Bild speichern, ist es genauso groß wie ein Foto als BMP-Bild. Und wenn Sie ein JPEG draus machen, wird die große weiße Fläche natürlich fast zu null. Gut, dann haben wir über ein paar gebräuchliche Datenformate kurz gesprochen. Das taucht dann später irgendwo nochmal auf, wo wir verschiedene Anwendungsformate uns angeguckt haben. Alltagsthemen der Codierung. Wichtig ist halt, dass es bei Kompressionen zwei unterschiedliche Ansätze gibt, dass man verlustfrei oder verlustbehaftet komprimieren kann. Man will eigentlich fast immer komprimieren, ja, weil man halt nicht den ganzen Speicherplatz verschwenden will. Aber die Entscheidung, ob man es verlustfrei oder verlustbehaftet macht, hängt halt davon ab, was man mit den Dingen eigentlich tun will. Also wenn Sie zum Beispiel einen Screenshot haben und den verlustbehaftet speichern, dann sieht er anschließend komisch aus, während ein Foto von einer Landschaft sich sehr gut verlustbehaftet speichern lässt und trotzdem immer noch gut aussieht. Wir haben primitiv Codierungen uns angeguckt. Also beim Versuch irgendwie jetzt Textketten zu komprimieren, da haben wir uns hier so ein einfaches Modell angeguckt, wo wir sagen, wir speichern die Anzahl der Wiederholungen ein und desselben Buchstabens. Ja, und haben direkt gesehen, dass das kein besonders gutes Verfahren ist. Eine einfache verlustbehaftete Möglichkeit war hier zu sagen, wir nehmen nur Kleinbuchstaben und keine Sonderzeichen. Dann wird der Zeichensatz kleiner. Je nachdem, wie weit man das treibt, wird das Ergebnis dann halt unlesbar und es geht eben Informationen grundsätzlich verloren. Ein etwas besseres Verfahren war dann das, wo wir gesagt haben, wir analysieren die Häufigkeit der verschiedenen Buchstaben in typischen Texten, und das ist eben auch eine Technik, die tatsächlich zum Komprimieren von Texten eingesetzt wird. Ja, und wir haben dann so eine Zuordnungsfunktion gemacht, dass wir häufige Buchstaben auf sehr kurze Bitfolgen und seltene Buchstaben auf sehr lange Bitfolgen abbilden. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, weil wir das so clever machen, dass immer klar ist, welche Bitfolge oder wann so eine Bitfolge zu Ende ist. Ja, also dass, wenn man zum Beispiel hier jetzt in diesem Beispiel die 3 Nullen gelesen hat, dass man weiß, das muss das kleine a sein, weil es keine Codierung irgendeines anderen Buchstabens gibt, die mit 3 Nullen anfängt. Ja, wenn wir das hätten, wäre es uneindeutig und es wäre gar keine vernünftige Zuordnung. Also das muss immer so funktionieren. Gut. Ja, dann sieht man hier, dass also normale Worte wie Nein und Test halt relativ kurz sind, während Worte mit unwahrscheinlichen Buchstaben wie Quiqui dann irgendwie einen sehr langen Binärstring ergeben. Ja, dann hatten wir kurz die Fehlererkennung. Und da ging es halt darum, dass das Problem prinzipiell ist, dass es Bitkipper geben kann. Und man kann jetzt entweder Fehlererkennungen betreiben, dass man also versucht, das Kippen eines einzelnen Bits oder auch von mehreren Bits, dass man das erkennen kann. Und darüber hinaus kann es auch noch Fehlerkorrektur geben, die also so viel redundante Zusatzinformationen mitschickt, dass man, wenn man den Fehler erkannt hat, den sogar automatisch korrigieren kann. Das geht natürlich nur bis zu einer gewissen Menge, je nach Verfahren, was man da benutzt. Also man wird nichts machen können, was beliebig viele Bitfehler erkennen kann. Ja, weil, also das wäre ja das Schlimmste, dass sie einen vollständig gestörten Kanal haben, über den nur Müll ankommt. Und dann gibt es natürlich keine Möglichkeit, das irgendwie zu rekonstruieren, was da war. Weil sie im Prinzip dann Zufallsdaten empfangen. Ja, bei ASCII mit Paritätsbit hatten wir uns das mal angeguckt im Detail, wie das dann aussieht. Ja, dass man eben das freie achte Bit einfach als Paritätsbit verwendet. Und damit kann man dann eben feststellen, ob bei der Übertragung ein einzelnes Bit gekippt ist. Ja, wenn zwei Bits kippen, dann kann man da nichts mehr erkennen. Aber dafür gibt es dann so Verfahren, wo man eben praktisch sich vorstellt, dass man eine Matrix verschickt, ja, von Bits, und dann hat man sowohl für die Zeilen als auch für die Spalten jeweils Paritätsbits, und dann kann man auch mehrere Fehler innerhalb einer Zeile erkennen. Ja, also diese Beispielaufgabe, die wir hier hatten, dass man praktisch eine Nachricht erhält und weiß, mit welchem Fehlerkorrekturverfahren oder Fehlererkennungsverfahren gearbeitet wurde, dass man dann erkennt, wo ein Fehler war und rät, wie die Originalnachricht war oder sowas, das könnte schon ein Kandidat für irgendwas sein. Da ist jetzt nicht wirklich was zu rechnen, da muss man halt nur zuordnen und einmal durchzählen. Ja, also wenn ich sage, das Ding hat gerade Parität, also die empfangenen Bytes haben immer eine gerade Anzahl Einsen drin, dann muss man eben einfach durchzählen und gucken, aha, hier in diesem einen Beispiel habe ich 5 Einsen empfangen, also dieses Zeichen muss gestört sein, und dann weiß man eben, ja, das war halt nicht da. Ja, das ist jetzt vom Rechnen oder so nicht aufwendig, es verlangt eigentlich nur, dass man sich daran erinnert, was mit diesem Paritätszeug gemeint war. Ja, dann sind wir bei den Textformaten, und hier geht es jetzt um die verschiedenen Codierungen. Ja, das hat man schon gesehen, dass es da diverse gibt. Hier hat man mal gesehen, was passiert, wenn man in einem Editor, der erwartet, eine bestimmte Codierung zu lesen, wenn man da eine Datei mit einer falschen Codierung reinsteckt, das geht halt schief. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer im Klaren darüber ist, in welcher Codierung eigentlich ein Dokument erstellt und gespeichert wurde. Und das läuft eben teilweise so, dass man das in die Datei direkt reinschreibt, also in HTML-Dateien zum Beispiel steht oben in der Regel drin, welche Codierung benutzt wurde, in diesem Charset-Tag. Und ja, da gibt es verschiedene zur Auswahl. Na, also hier ist nochmal die Übersicht der Zusatzzeichen in der ISO 88591 Codierung. Das ist halt eine ganze Reihe von normalen Vokalen mit irgendwelchen Sonderzeichen oben drauf. Da sind auch die deutschen Umlaute dabei. Aber verschiedene Sachen sind eben nicht drin. Es gab dann eine Neuauflage, die Latin 9 heißt, ja, oder hinten diese 15 als Codierungsnummer hat. Ja, aber das ist jetzt auch nichts. Also ich meine, ich würde Sie nicht fragen, was ist der Unterschied zwischen ISO 88591 und 88595? ohne ihnen Material dazu zu geben, weil das ist ja eine total dämliche Auswendiglerngeschichte. Ja, ich würde mich aufregen über so eine Frage, also würde ich so eine Frage auch nicht stellen. Das ist halt, wenn das eine Kofferklausur wäre, dann könnte man Dinge, die in diese Richtung gehen, machen. Jetzt dann nicht auf dieser einfachen Ebene, aber dass man halt dann schon in der Aufgabenstellung irgendwelche Dinge drin hat, die man kurz nachschlagen muss. Ja, aber ich weiß auch nicht auswendig, welche Buchstaben im 88591 Standard drin sind. Ja. Dass es da zum Beispiel das kleine Y mit Ü-Punkten gibt, aber nicht das große Y mit Ü-Punkten, was dann nur unten drin ist. Ja. Für die Praxis interessant ist aber, wenn Sie irgendwo selber einstellen müssen, welchen Zeichensatz Sie verwenden wollen. Latin 1 hat halt nicht das Euro-Symbol, weil es älter ist. Und das brauchen wir wirklich häufig. Ja, das heißt, wenn Sie ein Euro-Symbol haben wollen, dürfen Sie ein Dokument nicht als Latin 1 speichern, sondern müssen die neue Variante nehmen. Ja, und das Problem, also es gab halt eine ganze Reihe von diesen 8859-irgendwas Codierungen für diverse Regionen, weil diese 128 zusätzlichen Zeichen mit dem gesetzten 8. Bit, weil die noch nicht ausreichen, um alles Mögliche darzustellen, was zum Beispiel in Europa so üblich ist. Und deswegen gab es halt für jede Region dann eigene Codierungen. Und damit konnten die untereinander keine Dokumente austauschen oder Dokumente erstellen, wo alles zusammen drin war. Ja, und deswegen gibt es auch noch Unicode. Und das löst das Ganze eben, indem es vom Prinzip 16-bittig das Ganze macht, also wirklich sehr, sehr viele Zeichen darstellen kann. Und das würde aber, wenn man es in dieser reinen Form, in einer 16-Bit-Form verwenden würde, würde es halt bedeuten, dass man sehr viel Platz verschwendet. Also deswegen wird UTF-16 typischerweise nicht direkt verwendet, sondern man nimmt stattdessen UTF-8. Da sind die ASCII-Zeichen ganz normal drin gespeichert und alles, was darüber hinausgeht, wird je nachdem, in welche Kategorie von Zeichen es gehört, 16, 24 oder 32-bittig gespeichert. Das ist jetzt auch wieder sowas, da muss man natürlich nicht wissen, welche Bereiche genau jetzt wo liegen und wo sie gespeichert sind, aber dass Sie eine generelle Idee davon haben, warum es UTF gibt und dass eben mit unterschiedlichen Längen da gearbeitet wird, indem also ganz, ganz seltene Sprachen, also es sind zum Beispiel auch alle Zeichen aus allen toten Sprachen, die nirgendwo mehr geschrieben werden, diese Buchstaben, die es nur noch in historischen Funden irgendwie gibt, die sind auch alle als UTF-Zeichen kodiert. Und da hat man natürlich dann nicht eine kurze Kodierung für genommen, sondern eine lange, weil das macht vielleicht alle 3 Jahre mal jemand ein Dokument, wo solche Zeichen drin sind und dann darf er da auch 32-bittige Codierungen für verwenden. Ja. Und es gibt dann dieses Konzept der Basic Multilingual Plane oder BMP und da ist praktisch alles drin, was aktuell genutzt wird, irgendwo auf der Welt an Buchstaben. Also da sind auch die ganzen chinesischen und koreanischen und weiß nicht was für Zeichen drin und das Kyrillisch sowieso. Und das wäre vielleicht interessant, dass man weiß, die Sachen, die gehen alle mit 16-Bit. Also für irgendwas Vernünftiges braucht man nie mehr als 16-Bit, um so ein Zeichen zu kodieren. Gut, hier hatten wir uns einfach mal angeguckt, ein Beispiel, wie das aussieht. Und es ist natürlich klar, dass wenn ich was als UTF-16 speichere, wo eben dann doch jedes Zeichen 2 Byte braucht, dass das natürlich die Größe verdoppelt. Das war der erste Foliensatz. Ja, dann haben wir über besondere Textformate gesprochen. Und zwar Sachen, die Auszeichnungen ermöglichen. Und haben beispielhaft uns HTML, LaTeX, XML und Wikitext angeguckt. SGML habe ich nur erwähnt, aber nichts weiter zu gesagt. Und die Idee ist eben bei Markup-Sprachen erstmal, dass es dass eben zusätzliche Informationen, die jetzt nicht Teil des Textes sind, sondern den Text irgendwie auszeichnen, dazu kommen. Und die gibt es in zwei oder drei Varianten, je nachdem, wie man das zählen will. Es gibt einmal das reine grafische Markup, was praktisch nur optische Änderungen beschreibt, also wenn Sie irgendwas fett, kursiv oder unterstrichen haben wollen oder als Überschrift, also von der Größe her, in der Größe mit größeren Buchstaben dargestellt haben wollen. Das nennt man grafisches Markup, weil das nichts über die Struktur aussagt, sondern das Ganze nur irgendwie aufhübscht. Und dann haben wir daneben das strukturelle Markup, was dann seinerseits wieder nichts über die Optik sagt, Ihnen dafür aber einen Hinweis gibt, hier fängt ein neues Kapitel an. Ja, sowas in der Art. Und das Ganze lässt sich kombinieren in der Form, dass man eben sagt, mein Dokument zeichne ich nur mit einem strukturellen Markup aus. Also ich sage nur, hier kommen Überschriften und auf verschiedenen Ebenen und Aufzählungen und irgendwelches Zeug. Und dann packe ich ein Stylesheet dazu, das dann sagt, ja, wenn eine Überschrift der Ebene 1 ist, dann will ich die in Arial 16-Punkt-Fett haben. Ja. Das wäre dann eben eine Kombination. Das heißt, am Ende kommt auch wieder was optisch Verändertes raus, aber das Markup an sich ist nur strukturell, und indem ich das Stylesheet austausche, kann ich auch was ganz anderes daraus machen. Und Markup hat auch erstmal noch nichts mit der Codierung zu tun. Typischerweise lassen viele Markup-Sprachen zu, dass die zugrunde liegende Codierung eine beliebige ist. Ja, dann haben wir hier Beispiele gesehen, wie man so ein paar einfache Dinge in HTML, LaTeX und Wikitext macht. Haben uns angeschaut, wie ein HTML-Dokument aussieht. Genau, was vielleicht schon interessant ist, das war diese CSS-Geschichte. Das Ziel war eben hier drei Absätze zu haben, wo derselbe Text drin steht, aber mit unterschiedlichen optischen Auszeichnungen. Und dazu haben wir uns erstmal angesehen, wie das ohne CSS funktionieren würde, ja, weil man kann in diese HTML-Absätze, das sind ja so P-Elemente, da kann man praktisch ja, so Parameter das mit Namen Style reinschreiben und damit das Aussehen direkt beeinflussen. Ja, das ist dann ohne Stylesheet, sondern einfach praktisch direkt festgelegt. Das würde dementsprechend, dass Sie in Word halt ein Stück Text markieren und in den Formatdialog reingehen und sagen, ich will die Schrift und die Größe haben. Ja. Und die cleverere Variante ist aber, dass man sagt, ich definiere mir drei neue Klassen, also im Prinzip sowas wie Formatvorlagen, ja, und sage, ich habe eine Klasse Arial 20 und da habe ich eine bestimmte Schrift und eine bestimmte Größe drin, und dann sagen Sie nur noch, wenn Sie so einen Absatz erzeugen, dieser Absatz gehört zu der Klasse. Da das hier kein HTML-Kurs ist, würde ich Sie nicht fragen, wie jetzt genau die Syntax von solchen Sachen ist. Also Sie werden da keine Aufgabe kriegen, wo dann drin steht, schreiben Sie ein Stylesheet, das diese oder jene Eigenschaft umsetzt. Aber was ich Sie schon fragen könnte, ist, warum man mit Stylesheets arbeitet. Ja, welche Vorteile Stylesheets gegenüber der direkten Formatierung im HTML-Dokument bieten. Hier an der Stelle auf dieser Folie, falls Sie das gerade wieder mitverfolgen, muss das Wort Attribut gegen Element ausgetauscht werden. Das hatte ich damals auch gesagt während der Veranstaltung, aber ich weiß nicht, ob Sie da die Unterlagen dabei hatten und das da schon ergänzen konnten. Ja, Attribute sind diese Sachen wie zum Beispiel hier dieses Class gleich irgendwas, das ist ein Attribut des P-Elements. Ist nicht weiter wichtig, ja, für uns jetzt hier, aber damit Sie nichts Falsches sich da irgendwie merken. Ja, dann haben wir Tech kurz angeguckt, genauer LaTeX. Da ist mir vor allem wichtig, dass Sie nicht Tex und LaTeX dazu sagen, vor allem LaTeX nicht. Aber ja.
in der Klausur nachprüfen.
Schreiben Sie in wie heißt das, phonetischen Buchstaben das Wort auf. Da haben wir gesehen, dass das im Grunde ähnlich wie so Auszeichnungen in HTML funktioniert. Meine Empfehlung war halt und ist immer noch, sich LaTeX wirklich mal anzugucken, weil wenn Sie irgendwann Ihre Abschlussarbeit schreiben oder sowas, die sieht einfach besser aus, wenn die aus LaTeX rauskommt, als wenn die aus Word rauskommt. Das wird zwar nur wenige interessieren und sicher auch nicht den, der ihre Arbeit bewerten muss, aber wenn das was ist, was sie dann auch drucken und in den Schrank stellen wollen und auch mal stolz jemandem zeigen, die Dinger sehen einfach besser aus, wenn sie aus Tech rauskommen. Und wenn sie einmal sich die Mühe gemacht haben, sich da einzuarbeiten und das einfach zu erlernen, wie das funktioniert, dann sind sie auf Dauer auch schneller. Also ich mache alle größeren Dokumente in Tech, weil ich wahnsinnig würde, wenn ich versuchen würde, umfangreiche Dokumente in Word oder OpenOffice zu erstellen. Das geht zwar, aber...
Was glauben Sie, wie lange braucht man für so, dass man in der Lage ist, beispielsweise unsere Arbeit mitzumachen? Jetzt rein Investment in...
Ja, also Sie wollen sich dann ein Buch kaufen zu LaTeX und das einfach durcharbeiten. Und wenn Sie das... Ja,
ich meine, jetzt
man da an Stunden oder was? Also Sie können, wenn Sie nur einfache Standardsachen damit machen, die Grundlagen, die Sie brauchen, können Sie sich in 2 Stunden erarbeiten. Okay. Dann können Sie Dokumente machen, die schon ordentlich aussehen. Der Punkt ist dann halt, dann kommen Sie an die Stelle, wo Sie das erste Mal eine Tabelle einbauen wollen. Und das ist halt nicht dann irgendwie mit Tabelle aufziehen und Anzahl der Spalten festlegen und dann irgendwas da reinschreiben, sondern das wird halt auch über Befehle gemacht. Und wenn Sie dann zum Beispiel sowas haben wollen wie irgendwo mittendrin mal 2 benachbarte Tabellenfelder als 1 nehmen, um da einen größeren Eintrag reinzuschreiben, das ist dann Gefrickel. Ja, und das müssen Sie wieder zum Buch greifen und das nachschlagen und ausprobieren, dann klappt es beim ersten Mal nicht. Also jedes Mal, wenn man irgendwas dann zum ersten Mal macht, was man vorher noch nicht gemacht hat, hat man wieder so eine Lernkurve. Und das ist auch teilweise so, dass Dinge, die man sehr selten tut, die merkt man sich auch nicht. Ja, also wenn ich eine LaTeX-Tabelle mache, dann öffne ich ein Dokument, ein altes Dokument, wo so eine Tabelle drin ist und hole mir die raus und passe die an. Das ist schneller, als wenn ich versuche aus dem Kopf, dass ich kenne zwar die Befehle, die ich brauche, um eine Tabelle zu machen, aber dann habe ich da irgendwo einen kleinen Dreher drin und dann ist sie völlig falsch oder sowas.
Ja. Zum iPhone Start haben Sie vielleicht irgendwie auf der einen Seite ein Cheat Sheet und ein paar Exemplare, die man jetzt vielleicht als Quelle benutzen könnte?
Als Buch. Also es gibt erstmal, mit Tech wird ausgeliefert ein Ding, das nennt sich L2 kurz, also das ist der Dateiname, das müssen Sie dann auf dem System suchen. Also L wie LaTeX wahrscheinlich, 2 wie, das bezieht sich auf LaTeX Version 2e, was auch immer das ist, und dahinter einfach das Wort kurz, .pdf oder sowas heißt es dann wahrscheinlich. Das ist so ein 30 Seiten langes PDF-Dokument, was eine Einführung in die wichtigsten Sachen gibt. Okay. Wenn Sie das durchgearbeitet haben, dann können Sie schon einfache Dokumente erstellen, die auch schon Formatierungen und Überschriften und das ganze Gedöns und ich glaube sogar schon Inhaltsverzeichnis und sowas ist auch schon dabei.
Okay. Ja.
L2 kurz. Ja. Ja. Gut, interessant wird es wieder bei XML. XML ist ja dafür da, neue Sprachen zu definieren. Ja, also es gibt keine reine XML-Sprache, ja, so wie HTML eine Sprache ist, die eigene Regeln hat, so funktioniert XML nicht, sondern XML fasst praktisch die Menge aller XML-artigen Sprachen zusammen. Ja, das sind alles Sprachen, die optisch so ein bisschen wie HTML aussehen, also alle diese spitzen Klammern verwenden. Für die Elemente und die Namen da drin. Und XML legt prinzipiell nur ein paar grobe Regeln fest, die man einhalten muss. Und das Entscheidende ist dann, dass es sowas wie eine Document Type Definition gibt oder irgendein anderes Regelwerk, was für eine spezielle Anwendung von XML dann festlegt, wie sowas auszusehen hat. Und wir haben zwar über die DTDs nicht gesprochen, weil das hier zu weit führen würde, aber das werden Sie nachher in dem, in den Übungsaufgaben sehen. Man kann trotzdem auch über sowas wie valide, ja, valide haben wir ja gesagt, ist, wenn es praktisch dieser DTD entspricht. Ja, da kann man trotzdem praktisch darüber sprechen, ist ein bestimmtes Dokument valide oder nicht, auch wenn man keine DTD gegeben hat, sondern wenn man erklärt bekommt, wie ein korrektes Dokument aussehen soll. Aber wie gesagt, das sehen Sie dann in der Aufgabe, die ich Ihnen da gebastelt habe. Wenn man keine Hinweise darüber hat, wie die Sprache eigentlich aussehen soll, dann kann man nur einen reinen Syntax-Check machen und praktisch gucken, ob jede öffnende Klammer auch geschlossen ist. Also jedes öffnende Tag auch wieder geschlossen wurde. Da haben wir uns Beispiele für angeguckt, die eben auf verschiedenen Ebenen falsch sind. Die Sachen, die Sie hier links hatten, das waren alles Sachen, die syntaktisch irgendwie kaputt waren. Und die Sachen in der Mitte waren Sachen, wo zwar syntaktisch alles in Ordnung war, also es war wohlgeformt, aber es entsprach praktisch nicht der konkreten XML-Sprache, die da benutzt wird, die eben solche Personen Container praktisch nur enthält. Ja, dann haben wir uns ein paar Beispielanwendungen angeguckt. Wir haben gesehen, es gibt ein XHTML, was praktisch versucht, genau den Leistungsumfang von HTML nachzubilden. DocBook haben wir uns kurz angeguckt. Und dann haben wir gesagt, dass die ganzen neuen Office-Dateiformate, also von Microsoft und OpenOffice, dass die auch XML-basiert sind und haben da auch dann mal wirklich einen Blick reingeworfen. Es ist also in beiden Fällen so, dass sowohl bei OpenOffice als auch bei Microsoft Office, dass die Dokumente, die da gespeichert werden, dass das einfache ZIP-Archive sind, die man auspacken kann. Unter Linux kann man die direkt auspacken, wenn man da mit dem richtigen Tool drauf geht. Unter Windows müsste man die erst umbenennen in .zip, ja, damit sich WinZip oder was auch immer dafür zuständig fühlt, ja, oder Windows selbst, weil standardmäßig die Dateiendung natürlich mit dem entsprechenden Office-Programm verknüpft ist. Und ich glaube, wenn Sie auf so eine XML-Word-Datei klicken und dann auch über Öffnen mit, da kriegen Sie trotzdem nicht irgendein ZIP-Programm angeboten. Ne? Ich glaube, der bietet Ihnen dann nur die Office-Programme an, weil das halt nicht die normale Art und Weise ist, mit diesen Sachen zu arbeiten. Aber wenn man so ein ZIP-Archiv eben auspackt, dann sieht man halt, da sind irgendwelche Konfigurationsdateien drin und irgendwo steckt dann auch der eigentliche Dokumentinhalt. Und der ist eben ein XML-Dokument. Okay, der nächste Block war dann, dass wir über Grafikformate gesprochen haben. Da ist vor allem wichtig, dass einem der Unterschied zwischen Rastergrafiken oder Pixelgrafiken und Vektorgrafiken klar ist. Ja, dass das eben ein grundsätzlich verschiedener Ansatz ist, Informationen über Bilder zu speichern. Diese Rastergrafiken entstehen halt typischerweise über so ein Digitalisierungsverfahren. Das heißt, am Anfang steht irgendeine analoge Quelle, wie eben ein Kameraobjektiv, was die Welt betrachtet. Und dann findet eben die Digitalisierung in den zwei Stufen statt, wie wir das gesehen haben. Und dann kommt am Ende eine Rastergrafik dabei raus. Und eine Vektorgrafik entsteht anders, indem man einfach Dinge beschreibt, dass man eben sagt, ich habe in diesem Raum hier einen Tisch, der ist an einer bestimmten Position, hat eine bestimmte Breite, Höhe, Tiefe und so weiter. Und wenn man diese Dinge alle korrekt in so ein dreidimensionales Modell eingibt, dann entsteht praktisch der Tisch vor uns, beziehungsweise bei einer Vektorgrafik würde man nur zweidimensionale Sachen beschreiben. Aber die Idee ist die gleiche. Ja? Man beschreibt einzelne Objekte und deren Eigenschaften und nicht einzelne Pixel. Und was für Konsequenzen sowas hat, ist halt auch wichtig, dass man zum Beispiel weiß, wenn man ein Rasterbild hochskaliert, um es in Postergröße an die Wand zu hängen, dass man dann halt die Pixel erkennen kann, während man eine Vektorgrafik beliebig vergrößern und verkleinern kann. Die bleibt immer in perfekter Qualität. Bei den Pixel-Grafiken gibt es natürlich sehr viele Formate. Wir haben erstmal überlegt, wie viel Speicherplatz man grundsätzlich brauchen wird. Ja, man speichert natürlich jeden Pixel irgendwie einzeln. Und die Anzahl der Pixel hängt von Breite und Höhe des Bildes ab. Und was man dann noch berücksichtigen muss, ist die Farbtiefe, also wie genau man die Farben kodiert. Typisch sind so 8 oder 16 Bit pro Farbkanal. Man kann auch 32 Bit pro Farbkanal speichern. Das muss man dann noch verdreifachen, weil es drei Farbkanäle gibt. Und dann weiß man, wie groß ein unkomprimiert gespeichertes Bild ist. Und das ist auch exakt die Größe, die zum Beispiel so eine BMP-Datei bei Windows benötigt, weil das ein unkomprimiertes Format ist. Und genau, das haben wir mal für ein Beispiel durchgerechnet. Dann haben wir uns ein lustiges Format namens XPM angeguckt, was im Prinzip ein ASCII-Bildformat ist, in dem man also selber mit so ASCII-Zeichen malen kann und einfach den verschiedenen Zeichen unterschiedliche Farbwertkombinationen zuordnet. Und man kann also auch größere Grafiken nehmen, wie hier ein Ausschnitt aus dem FOM-Logo und das umrechnen. Ja, theoretisch können Sie auch ein Urlaubsfoto nehmen und das auch in so eine Grafik umrechnen und haben dann eine komische, aber lesbare Darstellung davon. Dann ging es um die Komprimierung von solchen Bildern und da haben wir gesehen, dass wir hier eben die Möglichkeit haben, entweder verlustfrei oder verlustbehaftet zu speichern. Da wäre es gut, dass man von den Standard-Bildformaten, die es so gibt, dass man weiß, ob die verlustfrei sind oder nicht. Also dass JPEG eben ein Verfahren ist, was verlustbehaftet speichert, das sollte man wissen, sollte man ganz allgemein so in der Welt auch wissen, nicht nur für Prüfungen oder sowas, weil man sonst halt Schwierigkeiten kriegt, wenn man die falschen Sachen im JPEG-Format speichert. Das ist zum Beispiel bei uns in der Redaktion auch immer ein Problem, wenn Autoren ihre Bilder, also ihre Screenshots im JPEG-Format liefern, dann geht direkt die Antwort zurück, Bilder bitte neu machen, weil wir die für den Druck nicht brauchen können. Wir können keine Screenshots mit so JPEG-Artefakten drin, so Verschmierungen, die können wir nicht abdrucken. Wie sich das entwickelt, kann man schön hier am FOM-Logo, was von links nach rechts immer hässlicher wird, sehen. Also da geht wirklich Qualität verloren. Und wenn man so sich hier dieses Ding bei 85% Qualität anguckt, dann sieht man halt auch, ich weiß nicht, ob Sie das am Beamer auch erkennen können, aber da sind halt auch schon so ganz komische Verschmierungen. Das sind diese JPEG-Artefakte, die einfach entstehen, weil JPEG nicht dafür da ist, solche Sachen zu speichern, die klare Linien enthalten. Ja, das ist ja im Prinzip, was wir hier sehen, das ist ja mal eine Vektorgrafik irgendwann gewesen, die halt in eine Pixelgrafik umgerechnet wurde. Und die hat deswegen scharfkantige Übergänge zwischen einfarbigen Flächen. Und für sowas ist JPEG einfach nicht geeignet. Das ist das falsche Format. Wenn Sie hingegen ein Foto in 85% Qualität speichern, sieht es super aus. Ja, weil diese Verschmierungen gibt es nicht bei normalen Bildern. Ja, also das kann man hier sehen. Im Prinzip in der kleinen Darstellung der Bilder sieht man nur ganz rechts bei dem Bild in niedrigster Qualitätsstufe, dass es wirklich schlechter geworden ist. Bei den anderen ist es gar nicht zu erkennen. Da muss man schon ganz fein reinzoomen, um zu sehen, dass es schlechter geworden ist. Gut, hier haben wir dann nochmal eine Reihe von Formaten kurz uns angeguckt. PNG und TIFF sind eben welche, die verlustfrei komprimieren, also die sind, wenn man sich nicht sicher ist, was man eigentlich für Bilddaten hat, dann ist man mit PNG und TIFF immer auf der sicheren Seite. Die machen nichts kaputt. Es kann sein, dass man dann mehr Platz braucht, als eigentlich nötig wäre, aber im Zweifelsfall ist PNG und TIFF immer in Ordnung. Ja, also auf dieser Folie nochmal eben Hinweis zur Entscheidung darüber, welches Bildformat man wählt. Das ist schon ein interessanter Punkt, dass man sagt, also ich habe bestimmte Arten von Bildern, die ich speichern muss. Wie entscheide ich mich? Was nehme ich für ein Bildformat? Dann haben wir kurz über Vektorformate nochmal hier gesprochen und das SVG-Format. uns angeguckt, das auch wieder ein XML-Format ist und im Prinzip einfach sagt, irgendwas ist ein Kreis, hat einen bestimmten Radius und so weiter. Das ist dasselbe, wie ich es eben für den Tisch beschrieben habe. Dann sind wir von da, ja, hier kann man noch sehen, wie dieser Kreis dann im Programm dargestellt wird. Dann sind wir weitergegangen zu PostScript und PDF, die auch Vektorformate sind, ja, wobei sowohl PostScript als auch PDF auch die Möglichkeit haben, dass da auch Rasterbilder drin sind, wenn Sie irgendwas nur als Rasterbild haben und das einbauen wollen in ein PDF-Dokument, dann können Sie es dann natürlich integrieren. Aber vom Prinzip sind PostScript und PDF also vektororientierte Beschreibungssprachen. Und wenn man etwas sowohl als Vektorgrafik als auch als Pixelgrafik hat, sollte man immer die Vektorgrafik in das PDF- oder PostScript-Dokument einbauen, weil die Qualität dann besser ist. Vielleicht haben Sie schon mal ein PDF-Dokument runtergeladen aus dem Internet, was sehr, sehr groß war und trotzdem sehr, sehr schlecht aussah. Das hat man oft bei so wissenschaftlichen Papers, wenn die ein bisschen älter sind, so 80er Jahre und davor, dann gibt es die nicht mehr in der digitalen Form. Dann liegen die nur in irgendwelchen Bibliotheken noch rum und irgendwer hat das Zeug dann eingescannt und praktisch aus diesen einzelnen Bildern wieder eine PDF-Datei gemacht, eine große, damit man es überhaupt im Internet verfügbar hat. Und die brauchen sehr viel Platz, ja, weil eben da die Bilder praktisch drin gespeichert sind. Sind nicht durchsuchbar, wenn da nicht eine OCR-Routine drüber gelaufen ist, die Zeichen erkennt. Und sie sehen nicht gut aus, wenn man sie vergrößert am Bildschirm anguckt. Ja. Und hingegen ein korrektes PDF-Dokument, was wirklich die Schrift, einfach nur die Buchstaben kodiert, speichert mit den Positionen, wo die Buchstaben stehen sollen, das ist viel kleiner und es sieht perfekt aus und man kann auch so groß da reinzoomen, dass man nur noch drei Buchstaben auf dem Bildschirm sieht und die sehen richtig gut aus dann. Also das ist das, was man immer tun sollte. Gut, dann haben wir uns kurz angeguckt, dass man Rastergrafiken auch vektorisieren kann, also aus so einem Logo hier zum Beispiel dann in der Lage ist, eine vektorisierte Version zu machen, mit der man dann weiterarbeiten kann. Das ist ein sehr nützlicher Effekt. Dann haben wir ganz kurz über Videoformate gesprochen. Aber das war wirklich nur im Schnelldurchlauf, um die auch angesprochen zu haben. Das ist jetzt aus meiner Sicht nichts, wo ich Sie mit irgendwelchen Fragen zu belästigen würde, weil was soll ich Sie da fragen? Das wäre albern, wenn ich jetzt sagen würde, was ist der Unterschied zwischen einem iFrame und einem P-Frame, wenn wir genau eine Folie zu MPEG hatten. Ja, dann ging es im Foliensatz C weiter. Wo wir dann über Kommunikationsformate gesprochen haben. Im Prinzip haben wir uns da so ein paar Grundlagen überlegt, dass man also Nachrichten verschickt, die haben einen Sender und einen Empfänger. Und das Ganze muss irgendwie standardisiert sein, damit der Empfänger mit der Nachricht auch was anfangen kann. Ja, genauso wie wenn Sie ein Dateiformat haben, das Sie auf einem anderen Rechner lesen wollen, dann muss das natürlich so gespeichert sein, dass der andere Rechner damit auch irgendwas anfangen kann. Also wir haben immer Standardisierung im Rechner und das gilt auch für Netzwerkprotokolle, damit da irgendwas möglich ist. Und bei den Netzwerkprotokollen haben wir einen kurzen Blick auf so ein paar wichtige Standardprotokolle geworfen. Der letzte Punkt da unten, das Time-Protokoll, gehört nicht dazu. Das war ein veraltetes Protokoll, aber HTTP, FTP und SMTP sind natürlich von zentraler Bedeutung. Wir haben darüber gesprochen, dass es grundsätzlich sowas wie verbindungslose und verbindungsorientierte Kommunikation gibt. Ja, bei der Verbindungsorientierten einigen die beiden sich halt zunächst mal darauf, eine Verbindung zu haben. Diese beiden Konzepte haben wir später auch nochmal bei den Kommunikationsgeschichten gesehen. Und beim Verbindungslosen wird eben einfach eine Nachricht übertragen und vielleicht kommt irgendwann auch eine Antwort zurück. Gut, zu HTTP gibt es gleich in dem Übungsblatt auch eine Aufgabe. Deswegen erzähle ich da jetzt nicht viel dazu. Es gibt halt verschiedene Requests, die man da an den Server schicken kann und dann kommt jeweils eine Response zurück, die aus einem Header und möglicherweise hinter dem Header einem Datenteil besteht. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, dass nur ein Header zurückkommt. Genau, also die verschiedenen Beispiele, verschiedene Anfragen und die Antworten darauf, das gucken wir uns jetzt nicht an. Das nächste war dann FTP. Da war eine Besonderheit, dass hier zwei Verbindungen gleichzeitig aufgebaut werden. Also es gibt einen Kontrollkanal und einen Datenkanal. Und zunächst mal hat man nur den Kontrollkanal, wenn dann aber die Daten übertragen werden, also das eigentliche Hauptaufgabe von dem Protokoll, dann hat man dafür praktisch eine zweite Verbindung, wo nur die Daten drüber laufen, was den Vorteil hat, dass der Kontrollkanal ständig geöffnet bleibt. Für Kommunikation eben auf der Ebene, läuft noch alles richtig, sind wir überhaupt noch verbunden und so weiter, solche Dinge. Und das ist halt, weil es bei FTP üblicher ist, einfach größere Mengen an Daten zu übertragen. Dann müsste man ja sehr lange warten, bis so eine Verbindung fertig ist oder bis so eine Übertragung fertig ist und dann wieder die nächste Kontrollanfrage passieren kann. Und dadurch, dass man eben diesen Zusatzkanal hat, kann man auch während eine Übertragung läuft, die noch eine Weile brauchen wird, kann man trotzdem weiter sich austauschen. Wir haben dann mal kurz gesehen, wie da die verschiedenen Nachrichtenpakete hin und her laufen. Dann hatten wir das Mail-Protokoll. Was auch ein sehr einfaches und verständliches Protokoll ist. Das sieht wirklich wie ein Dialog aus, der da stattfindet, wenn man sich das Gespräch sozusagen zwischen Mail-Client und Mail-Server anguckt. Und ja. Danach sind wir dann zu Austauschformaten gekommen, die also helfen, irgendwie Daten weiterzugeben. Wir haben das RSS-Format gesehen, das XML-basiert ist und was häufig dazu verwendet wird, irgendwie auf Webseiten, die so einen News-Bereich haben, eine Auflistung der aktuellsten neuen Informationen zu geben. Dann haben wir kurz dieses Datenträger-Austausch Verfahren besprochen, was also in der Kommunikation zwischen typischerweise zwischen Firmen und Banken sowie innerhalb der Banken benutzt wird und so Überweisungs- oder Einzugsaufträge praktisch weitergeben kann. Das ist dann auch im Detail haben wir uns das angeguckt und das ist jetzt natürlich auch wieder nichts, was man irgendwie abfragen kann. Ja, also beim Datenträger-Austauschverfahren enthält der A-Satz in den Bytes 14 bis 17 welche Informationen? Ja, sowas kann man nicht fragen. Und auch eigentlich ansonsten nichts. Also aus meiner Sicht ist das ein Ding, was man überhaupt nicht in der Prüfung verwerten kann, dieses DT-Aus. Dann haben wir als sehr einfaches Format, was Tabellen praktisch kodieren kann, dieses CSV-Verfahren gehabt. Das ist natürlich hilfreich, weil im Prinzip jedes Tabellenkalkulationsprogramm einem anbietet, Sachen ins CSV-Format zu exportieren. Und auch wenn man jetzt irgendwie zwei Tabellenkalkulationen hat, die ihre Standardformate gegenseitig nicht lesen können, dann kann man zumindest den Umweg übers CSV-Format machen. Da verliert man zwar alle Informationen wie Auszeichnungen, Formatierungen der einzelnen Tabellenfelder, aber wenigstens kriegt man die Daten rüber. Und manchmal ist man schon glücklich, wenn man wenigstens das hinbekommt. Deswegen ist CSV wirklich so ein universeller Standard, der eigentlich überall unterstützt wird. Und CSV muss nicht heißen, dass die einzelnen Felder tatsächlich durch ein Komma getrennt sind. Die können auch durch ein Tabulatorzeichen oder irgendein Sonderzeichen getrennt sein, denn es kann natürlich sein, dass Sie sowas wie ein Komma innerhalb eines Feldes verwenden wollen. Es gibt dann auch noch so Geschichten, dass Sie zum Beispiel Anführungszeichen um die einzelnen Einträge rumsetzen und damit das maskieren können, wenn innen drin ein Komma ist. Also da gibt es verschiedene Varianten, was man als Feldtrenner verwendet und wie man Anfang und Ende eines Feldes nochmal gesondert markiert, damit man etwas flexibler darin ist, was für Inhalte jetzt da drin stehen können. Und ja gut, das war jetzt hier mal so ein Beispiel für so einen Export. Also hier kann man sehen, die Felder sind immer noch mit Anführungszeichen begrenzt und es wird hier dann wirklich Komma verwendet, um die abzutrennen. Und bei der Art der Speicherung würden halt Probleme auftreten, wenn ich jetzt innen drin ein Anführungszeichen haben will in einem solchen Feld. Das würde dann wahrscheinlich als Backslash-Anführungszeichen da reingeschrieben, weil Backslash so ein klassisches Zeichen ist, was die Sonderfunktion von einem Buchstaben maskieren kann. Ja, dass er in der Situation diese Funktion nicht hat. Dann ist wieder die Frage, was passiert, wenn ich einen Backslash haben will. Den kriegt man dann wahrscheinlich über Backslash. Ja, und bei diesen Details kann es natürlich sein, dass dann die unterschiedlichen Programme wieder leicht andere Codierungsformen wählen und dass man dann eventuell doch nochmal eingreifen muss. Aber grundsätzlich CSV-Datenaustausch zwischen ganz unterschiedlichen Anwendungen funktioniert häufig sehr gut. Dann haben wir noch ein paar... Achso, ja, EPS haben wir an der Stelle noch kurz gesprochen. Das ist nur eine Spezialform des PostScript-Formats, die im Wesentlichen sagt, dass es sich um ein Bild handelt und welche Dimensionen das Bild haben soll. Dann haben wir uns Applikationsformate angeguckt. Und das war jetzt einfach nur eine Auflistung von Möglichkeiten, wo so CAD verwendet werden kann. Dass CAD prinzipiell vektorbasiert ist, das sollte klar sein. Dann haben wir ein Beispiel dazu gehabt. Dann Geoinformationssysteme, das ist auch wieder in der Regel vektorbasiert. Es gibt zwar auch rastergrafikbasierte Systeme, aber die Speicherung der Ortsdaten ist an sich etwas, was ein Vektorformat ist. Und als letztes haben wir noch als Beispiel Zeitschriftenlayout kurz angesprochen, also Desktop-Publishing-Programme. Und ja, das war jetzt einfach nur noch eine Auflistung von so speziellen Anwendungsformaten. Ja, und danach kam dann das, was wir gestern gemacht haben, was ich jetzt nicht nochmal wiederholen werde. Die Frage ist, ob zu dem, was wir jetzt im Schnelldurchlauf nochmal gesehen haben, ob Sie dazu noch irgendwelche Fragen haben. Weil dann würde ich Ihnen jetzt schon mal die Aufgabenblätter geben und damit geht es dann nach der Pause weiter. Ja, also dann machen wir jetzt Pause bis 15:45.